Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Radiosendung. Herzlich willkommen. Mikros Dynamis ist buchstäblich klein. Ein winziges, projektorientiertes Team dreht an den Reglern und erstellt christliche Audiomedien. Wir möchten unaufdringlich gute Impulse geben, um den Namen unseres großen Gottes zu erheben. Dazu produzieren wir Audiomedien für unsere Hörerinnen und Hörer, und zwar mit kreativen Ideen und Leidenschaft. Wir glauben an die Wirkung der Worte, die das Leben verändern und bereichern. Seit unseren Anfängen im Jahr 2008 liegen uns insbesondere einsame Menschen, aber auch Menschen mit Beeinträchtigung der Sehkraft am Herzen. Allein in Deutschland sind über 500.000 Menschen aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, gedruckte Medien zu handhaben. Die Inhalte von christlichen und säkularen Büchern, Zeitschriften oder Flyern sind für diese Menschen ohne fremde Hilfe einfach nicht zugänglich. Wir helfen. Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Wir sind euer wertvoller Begleiter im Auto, im Zug, beim Sport oder im Wohnzimmer. Wir produzieren Medien und bieten ihnen eine einzigartige Mischung aus der Vergangenheit, Gegenwart und aus Zeitlosem. Dazu schlagen wir die Brücke zwischen den Themenfeldern christliche Mission und Lebenshilfe sowie jüdisches Leben. Dank freigebiger Zuwendungen und durchtragendem Gebet kann diese Medienarbeit für viele Menschen ein Segen sein. Unsere Themenübersicht für die heutige Sendung. Sie hören gleich im Anschluss an diese Übersicht den dritten Teil des Vortrags Immer online, chatten, zocken, liken des Medienschützers vom Jugendamt Nürnberg, Michael Posset. Hier geht es insbesondere um Persönlichkeitsrechte, um Cybermobbing und Gruppendruck bei der Verwendung sozialer Medien. Danach hören Sie Teil 1 des Vortrags von Lydia Winterle über Mission für Straßen- und Slumkinder in Kenia. Lydia Winterle ist Missionarin in Vorbereitung. Sie hat diesen Vortrag während eines Seminars bei der Jugendmissionskonferenz in Naila gehalten. Lydia Winterle möchte traumatisierten und missbrauchten Straßen- und Slumkindern ein Zuhause bieten. Die Menschen in Deutschland sind online. Wenn ich mir die aktuellen Statistiken der ARD-ZDF-Forschungskommission so ansehe und diese Zahlen mit den Ergebnissen vom Jahr 2000 vergleiche, so stelle ich fest, dass so ziemlich alle online sind. Naja, okay, also die befragten Menschen gaben bei der Frage zur Online-Nutzung an, zumindest selten online zu sein. Das heißt, sie haben die Möglichkeit der Online-Nutzung. 2019 waren es 63 Millionen, also gut 89% der Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2000 zum Vergleich waren es nur 29% der Bevölkerung. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es noch mehr Prozentpunkte, nämlich 100%. Die 14- bis 19-Jährigen sind bei der Tagesreichweite Internet mit 100% an der Spitze. Das bedeutet, 100% der 14- bis 19-Jährigen üben eine Tätigkeit im Viertelstundenintervall im Internet aus. Die tägliche Nutzungsdauer sollte man sich auch mal in der genannten Studie ansehen. Pro Tag wird mediales Internet durch die 14- bis 29-Jährigen 201 Minuten genutzt. 201 Minuten mediales Internet jeden Tag. Dieser Wert hat sich übrigens von 2018 auf 2019 um 15% erhöht. Ich denke hier an einen Psalm des Königs David in der Bibel, Psalm 31. David singt hier: Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich wollte nur kurz eine Einführung geben und die hat sich etwas in die Länge gezogen. Kinder sind in der zitierten Rubrik der ARD-ZDF-Online-Studien nicht gesondert aufgeführt. Ich denke, dass viele Kinder Zugang zu Internet und sozialen Netzwerken haben und diese regelmäßig nutzen. Und um die Nutzung der sozialen Medien geht es im folgenden Vortrag des Jugendmedienschützers vom Jugendamt Nürnberg, Michael Posset. Er benennt Problemfelder wie Cybermobbing oder Gruppendruck, verursacht durch soziale Netzwerke. Und ich denke, dass Eltern, die ihren Kindern im Alltag christliche Werte vermitteln, besondere Sensibilität brauchen, um ihren Kindern eben auch den Umgang mit modernen Online-Medien im behüteten Rahmen beizubringen. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern gottesreichsten Segen dabei. Am Mikrofon Alexander Schmidt.
Jetzt gehe ich mal auf die Bereiche, die ich vorhin genannt habe, näher ein und wo es eigentlich so die Probleme damit gibt aus meiner Sicht. Es verändert sich immer ein bisschen, weil tatsächlich, nachdem Medien sozial genutzt werden, ist es ja auch die soziale Gemeinschaft, die unterschiedlich mit den Medien umgeht. Ich würde jetzt mal unterm Strich behaupten, das Thema Mobbing zum Beispiel, Cybermobbing, hat sich in den letzten Jahren extrem verbessert. Also es war früher, vor einigen Jahren, sagen wir mal vor 5 bis 10 Jahren, deutlich schlimmer wie jetzt. Also ich glaube, mittlerweile haben wir schon so einen Umgangston, der sich langsam kultiviert und es dauert einfach seine Zeit und es zeigt aus meiner Sicht, das funktioniert schon, aber es dauert halt. Da war es halt noch neu vor 10 Jahren, da hat jeder sein Smartphone zum ersten Mal in der Hand gehabt und da kamen Programme wie WhatsApp und so erst auf und dann musste man das erst lernen. Und ich finde schon, dass es eine Verbesserung gibt. Das heißt nicht, dass im Einzelfall die Beleidigungen und Mobbing-Attacken immer noch für die einzelnen Personen immer noch genauso schlimm sind. Also die sind natürlich immer noch genauso schlimm. Wenn jemand gemobbt wird, fühlt sich das genauso schlimm an wie vor 10 Jahren. Aber im Großen und Ganzen stelle ich fest, dass Kinder und Jugendliche trotzdem insgesamt besser damit umgehen wie vor 10 Jahren beispielsweise. Also ich finde schon, dass sich es bessert. Also es ist mal so eine Botschaft, wo sich es eigentlich nicht schlecht entwickelt. Das ist zumindest so meine Beobachtung. Ich habe das jetzt, kann das jetzt nicht mit Quellen verifizieren, aber das ist so meine grobe Beobachtung, dass es doch ein bisschen besser geworden ist. Aber von daher verändern sich auch die Problembereiche immer. Was aber schon trotzdem eben da ist, ist, dass sowas wie Mobbing passieren kann. Also man muss Kinder natürlich vorbereiten und sagen, wenn du da die Programme nutzt, dann kann es auch passieren, dass dir jemand mal was Blödes schreibt. Und da muss man auch gemeinsam überlegen, wie man damit umgeht oder wie man da helfend zur Seite stehen kann. Und es geht, das muss gar nicht Mobbing sein, es geht schon mit Persönlichkeitsrecht los, so Recht am eigenen Bild, so Bilder von jemand geschossen und an anderer Stelle wieder ins Netz gestellt. Ich habe jetzt gerade diese Woche wieder einen Fall im Büro, da haben 3 Mädchen von einem Jungen ein Foto gemacht und einen Fake-Account bei Instagram erstellt. Also das haben die halt, geht halt problemlos und es ist halt schwierig, das dann im Nachhinein wieder rauszubekommen. Und da konnte der Junge jetzt gar nichts dagegen machen und man muss einfach vorbereitet sein, dass sowas passieren kann. Und man muss sich überlegen, wie man damit umgehen kann. Der zweite Punkt, was für Kinder schon eine Überforderung oft darstellt, egal ob es Spiele oder Social Media sind, ist der Gruppendruck. Viele nutzen Programme, obwohl sie die gar nicht nutzen wollen, weil die anderen die auch nutzen. Viele posten viel, weil das von ihnen erwartet wird. Manche Programme unterstützen es sogar. Snapchat sagt zum Beispiel, deine Freundin hat dir in der letzten Woche 10 Mal geschrieben, du hast ihr noch kein einziges Mal geschrieben. Also manche Programme unterstützen diesen Druck sogar und sagen, jetzt schreib mal wieder, jetzt hau mal wieder einen Snap raus, weil du hast von deinen Freundinnen schon viel mehr Snaps bekommen, als du zurückgeschickt hast. Also sowas wird auch von den Programmen teilweise mit unterstützt und es macht Kindern einen Druck. Und Kinder macht es auch einen Druck, wenn sie WhatsApp nutzen und in der 4. Klasse beispielsweise sind und vor Schulbeginn schon 20 Nachrichten checken müssen. Das gibt einen wahnsinnigen Druck, weil die einfach das Gefühl haben, ich muss alle Nachrichten checken und ich muss wissen, was mir da geschrieben wurde. Da können die sich natürlich nicht auf den Unterricht dann konzentrieren. Und das ist wirklich schwierig. Wenn das unbegleitet erfolgt, dann sind es halt immer mehr Nachrichten. Und ich bespreche das mit Kindern. Ich sage, wie viele Nachrichten habt ihr dann am Tag? Und dann sagen die halt 20 bis 50, manche haben auch bloß 3. Aber dann sage ich, wenn du jetzt schon 50 Nachrichten, ja, man muss vielleicht da abziehen, manche übertreiben, geben damit an, wollen sich profilieren. Aber dann sage ich, wenn du jetzt schon 50 Nachrichten hast in der 4. Klasse, weißt du, wie viel du in der 7. Klasse hast? Da wird sich dein Freundeskreis vervierfachen, digital. Dann hast du 700 Nachrichten am Tag. Willst du das? Und wenn du das nicht willst, dann musst du jetzt überlegen, wie viele Freunde du in deinem Freundeskreis behalten willst, die dir schreiben dürfen. Und damit kann man quasi vorzeitig schon, wieder im Vorfeld, schon darauf achten, die Strukturen zu setzen, dass es Kinder nicht überfordert. Und wenn ich dann zum Beispiel WhatsApp nutzen lasse, WhatsApp ist im Übrigen ab 16, muss man dazu sagen, von der Firma her, aber wenn ich es trotzdem nutzen lasse, mein Kind nutzen lasse, dann kann man das schon vorbereiten und sagen, du hast aber nicht mehr wie 5 Freunde, und vielleicht den Klassenchat, wo man dann in der Klasse miteinander schreibt. Weil dann bin ich nicht überfordert, dann kann ich das unter Umständen handeln. Und dann kann ich auch schauen, wer mir was schickt und wer mir nichts schicken darf. Ich zeige gleich noch Sachen, wo das rumgehen, wenn Sie es nicht selber schon kennen. Bloß um mal so die Dimension zu sehen, mit was Kinder in dem Alter von 9 Jahren zum Beispiel auch schon konfrontiert sind. Nämlich, das ist der dritte Punkt, das sind die Kettenbriefe, zeige ich aber gleich. Und der letzte Punkt sind die Gruppen. Also natürlich ist man in Gruppen organisiert in den Programmen wie WhatsApp, Snapchat und so. Und damit folgt natürlich auch wieder so eine Eigendynamik. Also in Gruppen wird unheimlich viel geschrieben und man kommt eigentlich gar nicht hinterher mit allem, was da geschrieben wird. Und wenn ich jetzt in 5 Gruppen bin und da gibt es da manchmal so Dauerberieselungen, dann kommen da schnell 50 Nachrichten zusammen. Also deswegen wäre es auch gut, Kinder dann vielleicht nur eine Gruppe mit beitreten zu lassen und mehr, ne? Vielleicht noch Fußballverein oder anderer Verein. Aber so, dass sie halt nicht damit überfordert sind. Ich gehe jetzt mal auf die Kettenbriefe ein, weil die sich so unterschiedlich gestalten und die kommen immer wieder. Kettenbriefe kennen Sie vielleicht schon so aus eigener Kindheit, Jugend. Also manche kennen es vielleicht noch mit Papier, wo die schon rumgingen, wo man mal weiterschicken musste an 20 Personen. Mittlerweile gibt es sie halt zuhauf digital und die haben halt ein neues Gewand. Beispielsweise Blue Whale. Kennt es jemand noch? Blue Whale? Ja? Aber da sieht man jetzt zum Beispiel in Nürnberg, kannten es alle. Und da sieht man, dass die Dinger sozial genutzt werden, weil die werden auch sozialräumig verschickt. Das heißt, es kann sein, dass in der einen Schule Blue Whale total bekannt ist und in der nächsten Schule nicht.
Ja, ja, weil das halt Schulinfo bei uns, also von meinem Sohn in der Schule kam Zettel drüber und Aufklärungen.
Wo war Ihr Sohn?
Am DG hier in Bamberg.
Ah ja, okay. Mhm, genau. Und dann war es halt da am DG vielleicht, ne, dass das da rumging und 2 Stadtteile weiter kann es sein, dass es da schon wieder gar nicht mehr mit rumging oder 2 Schulen weiter. Also tatsächlich wird es sozial genutzt. Ich sage es Ihnen trotzdem, der ist jetzt momentan wieder vom Tisch, aber der kam, glaube ich, mittlerweile zum 3. Mal schon hoch. Ursprünglich aus Russland. Blue Whale ist eine App, die wird hier links angezeigt, blauer Wal. Und es ist eine sogenannte Challenge. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, im Netz gibt es unheimlich viele Challenges, die man machen muss, also Wettbewerbe. Iceberg Challenge war, wo man sich so einen Eiskübel über den Kopf schütten musste und so. Und Blue Whale ist auch eine Challenge mit Aufgaben, wo Kinder oder Jugendliche bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Und der Elternbrief ist auch gleich noch mit dabei. Eltern und Sorgeberechtigte, unsere Schulkinder der Klasse 5C, irgendeine Schule mit angeführt. Das ist bei WhatsApp rumgegangen. Das ist die Blue Whale App und die Warnung als Elternbrief. Und da stand drin, Vorsicht, Blue Whale ist eine gefährliche App. Da muss man Aufgaben erfüllen. Da muss man sich sogar einen blauen Wal in den Unterarm ritzen, also mit einem Messer, also Selbstverletzung. Und die letzte Aufgabe ist, man muss sich umbringen. Bekommen Kinder mit 9 Jahren per WhatsApp zugeschickt, wenn sie eben in der Schule sind, wo das gerade rumgeht. Können Sie sich vorstellen, dass Kinder in dem Alter nicht mit umgehen können? Und wenn die da niemanden haben, an den sie sich wenden können, keinen Erwachsenen, weil man es vorher so ausgemacht hat, wenn was Blödes ist, kommst du zu mir, oder niemanden in der Schule als Ansprechperson, können Sie sich vorstellen, dass Kinder da, dass es sehr, sehr viel Angst machen kann. Und es muss man einfach wissen, dass solche Sachen rumgehen. Und die kommen früher oder später, die kommen hundertprozentig. Also wenn ich die Programme nutze, kommen die irgendwann hundertprozentig. Das ist bloß eine Frage der Zeit. Alles fake. Bei uns sind die Schulen auch mit drauf reingefallen teilweise. Wurde vom Kultusministerium irgendwie ein Brief verfasst und an alle Schulen weitergesendet. Alles fake. Blue Whale gab es nie. Die App gab es nie. Den Brief gab es nie. Das ist alles erstunken und erlogen. Und man wollte halt einfach Angst machen. Irgendwelche Witzbolde fanden es lustig, sowas auf den Markt zu bringen und den Leuten Angst zu machen. Könnte man sagen, na gut, wenn es fake ist, ist es ja nicht so schlimm. Das Problem ist, dass wir, wenn wir sowas haben, sofort 100 Trittbrettfahrer haben, die das dann auf Facebook nachmachen. Also wir haben dann Leute, die dann sagen, ah, ist eine gute Idee, können wir irgendwo anders mal machen. Oder ich mache eine App selber. Geht relativ leicht mittlerweile, eine App selber zu machen mit Programmen. Und dann kann ich schnell selber mal so ein Blue Whale machen. Also das ist die Gefahr dabei, dass dann sowas tatsächlich trotzdem seine Wirkung entfaltet. Nächstes Beispiel, Crystal Meth Brausepulver. Achtung, schützt unsere Schüler. Da stand drin, es werden kleine Tütchen auf dem Pausehof verteilt und da ist Crystal Meth drin. So, die Meldung ging rum. Kennt das? Hatte jemand mitbekommen? Ah ja. Na, immer wo man halt gerade unterwegs ist, kriegt man es dann mit. Alles erstungen und erlogen, alles fake. Wieder ein bloßen Kettenbrief. Aber trotzdem hat man natürlich vielen Angst gemacht. Alle gehen auf die Barrikaden und sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass da Brausepulvertütchen mit Drogen an Kinder verteilt werden. Aber es ist auch wieder so ein klassischer Kettenbrief. Man schickt was rum. Oft sind es auch Virenprogrammierer, die ihre Viren weiterverbreiten wollen. Und die sagen, na, wie schaffe ich das schnell, indem ich was ganz Schlimmes in die Welt setze und sage, schick es an 20 Leute weiter. Und die wieder an 20 und die wieder an 20. Dann macht es schnell die Runde. Also oft werden über Kettenbriefe, egal ob es gibt ja schöne, lustige Kettenbriefe, du bist so süß und ich mag dich und ich wünsche dir alles Gute, schick das an 20 Personen weiter, dann geht es dir auch gut. Auch da werden leider Viren damit verbreitet. Also ich würde Kindern empfehlen, weder die schlechten noch die guten Kettenbriefe weiterzuleiten und vor allem auch anzuschauen. Also da muss man auch mit Kindern drüber sprechen und sagen, wenn du sowas kriegst, wie gehst du damit um? Schaust du erst gar nicht an, versuch dich zurückzuhalten, auch so ein Video anzuschauen. Die Horrorclowns hat man auch mal, wo sie sich angeschaut haben. Momentan haben wir einen Game Master. Kennt den jemand? Game Master? Wer kennt den Game Master? mitbekommen. Ist jetzt kein Kettenbrief, ist jetzt auf YouTube, aber wird über WhatsApp wieder verteilt. Also schau dir mal die Game Master Videos an. Game Master ist eine schlimme Gestalt, die kommt nachts um 12 zu dir und hat eine Maske auf und legt sich unter das Bett. Ja? So klassisch. Also das, so wird Kindern wieder Angst gemacht. Und Kinder im Grundschulalter glauben das. Die glauben das auch noch in der 5. Klasse und in der 6. teilweise auch noch. In der 7. lachen sie drüber und sagen, ah, das ist doch alles fake. Aber im Grundschulalter und 5. 6. Klasse glauben die das. Also 5. Klasse haben sie noch richtig Angst vor solchen Sachen. Ebenso wie vom nächsten Momo, das kennen vielleicht noch mehr. Wer kennt Momo? Ja, das sind doch einige, weil Momo hat doch eine größere Runde geschlagen in Deutschland. Und Momo, also weltweit wohlgemerkt, Momo hat halt, war halt besonders perfide, weil man gedacht hat, man kriegt den Kettenbrief von Momo direkt, also von der Figur, die da oben rechts abgebildet ist. Das ist eine Harpie, so halb Mensch, halb Mädchen, halb Vogel. Und das Bild wurde mitgeschickt und Momo hat sich quasi bei einem auf dem Handy gemeldet und hat gesagt, hallo, ich bin Momo. Und da stand eben der Text mit dabei, ich bin Momo, bin vor 3 Jahren verstorben, ich wurde von einem Auto angefahren. Und wenn du nicht möchtest, dass ich heute Abend um 0 Uhr in deinem Zimmer stehe und dir beim Schlafen zuschaue, dann sende diese Nachricht an 15 Kontakte weiter. Wenn sie weiterlesen, sehen sie Rechtschreibfehler drin, das ist der Originaltext. So wird es dann versendet. Also merkt man schon, dass es fake ist, aber Kinder ist es egal. Erstens merken die Rechtschreibfehler oft nicht und zweitens glauben die, was da drin steht und die haben wirklich richtig Angst und trauen sich nachts nur einzuschlafen. Und das muss man wissen, wenn ich WhatsApp erlaube, dann kommt sowas wie Momo irgendwann. Das muss man einfach, deswegen muss man da einfach vorbereiten, wenn was Blödes am Handy kommt, wie gehst du damit um? Und es besprechen. Mittlerweile wissen alle, dass Momo so ausschaut, wie es da abgebildet ist. Ist halt so eine Kunstfigur, japanisch. Wenn ich in der Klasse bin und Momo anspreche, dann sagen sie, ja, das ist ja bloß eine japanische Kunstfigur. Also jetzt glauben sie das, jetzt wissen sie das. Aber ein Jahr lang, oder wie lange das halt gedauert hat, haben sie das wirklich geglaubt, was da drin stand.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Sie hörten einen Vortrag des Jugendmedienschützers Michael Posset. Gott hat die Türen geöffnet, dass eine Jugendmissionskonferenz nach dem Stuttgarter Vorbild auch im Frankenwald im Norden Bayerns stattfindet. Geplant wurde die Jugendmissionskonferenz von einem Team aus Verantwortlichen in der Jugendarbeit im Auftrag des Dekanats Naila und in Zusammenarbeit mit über 20 Missionswerken. Wir haben auch Teilnehmer der Jugendmissionskonferenz nach ihren Eindrücken von der Konferenz gefragt. Hören Sie nach diesem Feedback den ersten Teil des Vortrags von Lydia Winterle.
Also ich bin jetzt das erste Mal auf der Jumiko. Ich komme aus Selb und also bis jetzt nur positive Eindrücke, weil Mission ist ja auch häufig ein Thema, wo man jetzt, keine Ahnung, sich nicht so gut auskennt und hier die Inputs sind sehr gut. Ich war jetzt im Seminar, wie man eben Mission auch von daheim leben kann, mit Gebet unterstützen oder sonstiges. Und ja, konnte ich auf jeden Fall sehr viel mitnehmen.
Mission für Straßen- und Slumkinder in Kenia. In Ngonda, südwestlich von Nairobi in Kenia, soll ein Zuhause für traumatisierte Straßen- und Slumkinder entstehen, die nicht in eigenen oder Pflegefamilien unterkommen können und ohne dieses Projekt keine Überlebenschance hätten. Ein Zuhause, wo sie Jesu Liebe empfängt und nie wieder loslässt. Im Moment leben bereits 38 schwer missbrauchte Mädchen zwischen 3 und 16 Jahren in einer 40 Quadratmeter Hütte ohne Strom und fließend Wasser. Flora Mvikali hat allein und ehrenamtlich angefangen, die Mädchen bei sich aufzunehmen. Monatlich stehen ihr dafür derzeit insgesamt 50 Euro zur Verfügung. Nötig wären 30 Euro pro Kind. Floras Projekt New Send International soll nun international unterstützt werden. Kauf von Land, Bau eines festen Hauses, psychologische Betreuung, medizinische Versorgung, Strukturaufbau, finanzielle Hilfe mittels Gründung eines deutschen Vereins, Patenschaften und so weiter. Den Kindern soll mit Schul- und Ausbildung, Berufsstart und Jesus Christus im Herzen der Weg in eine selbstständige Zukunft ermöglicht werden. Lydia Winterle hat den klaren Ruf von Gott, dieses Projekt unter dem Dach der Vereinigten Deutschen Missionshilfe aufzubauen und gemeinsam mit Flora vor Ort zu leiten. Dazu wird sie für einige Jahre nach Kenia gehen. Es soll in Zusammenarbeit mit nationalen Menschen entstehen und später übergeben werden. Seid ihr neugierig? Dann fragt sie am besten selbst. Lydias Mailadresse lautet lwinterle@vdm.org. Ich wiederhole, Lydias E-Mail-Adresse lwinterle@vdm.org.
Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass ich euch jetzt Zeugnis geben darf von unserem Gott, der, wie ich lernen durfte, alles kann. Wirklich alles. Also nicht nur im Kopf alles kann, sondern wirklich auch wirklich alles kann. Und ich muss mich leider auf wesentliche Eckpunkte beschränken. Und ich hoffe, dass das große Ganze für euch trotzdem sichtbar wird. Und ein andermal vielleicht mehr, wie beharrlich, wie eindrücklich und vor allen Dingen mit wie viel Detail mich Gott gerufen hat, in die Mission nach Kenia zu gehen. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, ich hoffe, es ist noch genug Zeit, mir Fragen und Fragen und Fragen zu stellen. Und ich renne auch bei ganz komischen Fragen nie weg. Ne? Ich bleib da. Vielleicht ganz kurz am Anfang zu mir. Asante Sana, Karibu Sana, Mimini Lydia Winterle. Wer war schon mal in Afrika? Wer spricht etwas Swahili? Niemand? Okay, kann ich euch jetzt alles erzählen? Nee. Also das heißt sinngemäß, danke, dass ihr da seid. Seid herzlich willkommen, ich heiße Lydia Winterle. Ich freue mich ganz sehr, wenn ihr einfach nur Lydia zu mir sagt oder du. Das Siezen ist nicht meins. Ne? Ich komme aus Zwönitz, aus dem Erzgebirge und ich bin ein echtes Ostkind. Ich komme aus keiner Missionarsfamilie, ganz im Gegenteil aus so einer typischen DDR-Standardfamilie. Das heißt, Mutter, Vater und zwei Kinder. Und ich bin die Ältere, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und unsere Urlaube, die fanden also entweder zu Hause im Garten oder das Jahr drauf unterhalb von Berlin in Kagel in einem Bungalow statt. Immer der gleiche Bungalow. Ich habe also nicht ganz so viel gesehen von der Welt und Missionare kannte ich nie. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin. Ich habe ein Streetwork-Projekt in Zwönitz aufgebaut und geleitet. War dann im Jugendamt und in der Schulsozialarbeit tätig. Ja, allen gemeinsam, allen Arbeiten gemeinsam ist, dass ich ein besonderes Herz für Jugendliche habe und Kinder habe und Familien, denen es nicht so gut geht. Also überall, wo es ein bisschen kriselig ist und schwierig ist, ob das Sucht ist, ob das Gewalt ist, ob das Traumasachen sind. Alles, was man sich so vorstellen kann, was kribbelig ist. Und ich weiß, dass diese Liebe, die ich da im Herzen habe, nicht von mir ist, sondern von Gott ist. Ja, ich würde euch jetzt mit reinnehmen wollen. Und zwar, wie das bei mir so war, der Ruf in die Mission von Entwicklungshilfe, also Interesse an Entwicklungshilfe, hin zu Mission. Und ich fange an, wo ich 13 Jahre alt war. Als ich 13 Jahre alt war, war ich mit dem Bauchladen auf dem Zwönitzer Weihnachtsmarkt unterwegs. Weihnachtsmarkt, Erzgebirge, vielleicht wisst ihr da was. Und brach alle Rekorde im Gepard Schokoriegel verkaufen, weil davon Geld in die Entwicklungshilfe nach Afrika ging. Und ich riss fast nahezu die komplette Jugend mit. Also wir stampften alle über den Weihnachtsmarkt. Mit 18 Jahren nutzte ich dann eine günstige Gelegenheit. Das war Sonntag und meine Mutter, die war gerade am Klöseform und mein Vater war noch nicht rein. Um mir irgendwie beizubringen, dass ich nach dem Abi, vor dem Studium, die drei dazwischenliegenden Monate gern nach Afrika in die Entwicklungshilfe gehen will, ein Praktikum machen. Es blieb still. Du sagst gar nichts? Ja. Hast du mich gehört? Ja. Erwartet hatte ich eine Diskussion, die ich trotz aller meiner Argumente nie und nimmer gewinnen würde. Und stattdessen sagt sie dann, was soll ich da sagen? Wenn das dein Bruder vorhätte, würde ich sagen, der spinnt. Aber du warst als Kind schon anders, bist überall gern mit hin und dort geblieben. Irgendwie war mir das klar, dass das mal so kommen wird. Das ging mir sehr lange nach. 2010 zu Ostern. Die Hauskreis Conny im Chemnitzer Hauskreis hatte das Osterfrühstück mit einer kleinen Bastelei bereichert. Unter anderem ein langes, dünnes Kerzchen. Auf jeder Kerze ein Bibelvers. Auf jeder Kerze ein anderer Vers. Und es handelte sich um so richtige Bibelvers-Klassiker. Also so, die so fett gedruckt sind. Aber meinen musste ich in Jesaja suchen. Und er war weder mir oder den anderen irgendwie bekannt. Und auf die Frage an Conny, weshalb sie sich denn diesen Vers ausgesucht hatte, zuckte sie mit der Achsel und antwortet schlicht, sie wüsste es nicht, das sei ihr bestimmt ein Schreibfehler passiert. Aber das wäre ja egal, weil der würde ja super gut zu meiner Arbeit passen. Nur, dass ich ganz sicher wusste, dass damit überhaupt nicht meine Streetwork-Projektarbeit in Zwönitz gemeint war. Aber das schluckte ich runter. Und ich stellte es weit ins Herz zurück. Es war mir zu groß und zu viel und überhaupt, wie sollte dir das gehen? Ich sah einfach keinen Weg. Die Konsequenz war, die Kerze musste weg. Wegschmeißen allerdings konnte ich sie nicht und ich wusste auch immer, wo sie war. Ich bin ehrlich. Also im Sommer im Auto hat sie mal eine Kurve mitgenommen. Also es war ein bisschen warm. Sie war mal gerade. Ich denke, ihr habt den Jesaja nie auswendig gelernt, deswegen habe ich euch das mal mitgebracht und rausgeschrieben. Und man wird dich nennen, der die Lücken wieder schließt und Straßen wieder herstellt, damit man dort wohnen kann. Ich weiß, es ist Samstag und ich weiß, ihr seid größtenteils viel beschäftigt, aber vielleicht könnt ihr den Kontext mal lesen als so eine Art Hausaufgabe. Der lohnt sich, den lassen wir jetzt aus Zeitgründen mal raus. In mir kochte immer wieder dieses Entwicklungshilfethema hoch. Irgendwann bin ich dann sogar nachts damit aufgewacht und habe gegoogelt im Internet, wo es denn eine Diplom-Sozialpädagogin braucht, in Südamerika oder in Afrika. Und das habe ich lange überhaupt niemandem verraten. In meiner Not fand ich mich dann bei meinem damaligen Pfarrer und seiner Frau auf dem Sofa wieder. Und sie meinten, der Bibelvers mit dem Kontext und auch ich würden sehr gut zur Mission passen. Und den beiden erzählte ich, was ich schon als Jugendliche immer wieder im Kopf hatte. Nämlich, in der dritten Welt Kinder von der Müllkippe und aus Slums zu holen und ihnen ein Zuhause zu geben, wenn möglich bei Verwandten. Und für die, die nicht bei Verwandten Familie finden können, ein Zuhause, ein Kinderheim aufzubauen. Zu der Zeit kannte ich schon das Kenia-Projekt Elbingerode von Dr. Klaus Richter und organisierte bereits für dieses Projekt Marmeladen- und Gewürzbasar mit der gleichen Begeisterung der Bauchladenrunden über den Weihnachtsmarkt. Und auf dem Pfarrersofa sitzend war den beiden dann ganz klar, dass sich doch hier ein möglicher Weg auftut. Im Gehen würde ich schon merken, ob das der Weg sein könnte. Es wäre ein erster Schritt. So kam es dann, dass ich im Februar, März 2013 im Team um Klaus Richter zum missionarischen Hilfseinsatz in Kenia war, und zwar quer durchs Land an verschiedenen Einsatzorten. Und eine Station, das Kinderheim Good Hope, das ließ mich nicht mehr richtig los. Verstandestechnisch war es unmöglich, sich dort wohlfühlen zu können, denn jeder Schluck Wasser musste unten aus dem Brunnen gepumpt werden, hochgetragen werden und oben auf einer Gaskartusche abgekocht werden. Selbst das Brauchwasser. Und nachts konnte ich ein Klacken hören. Das waren die Kakerlaken. Die wären in Kenia 6, 8 bis zu 10 Zentimeter groß. Naja, und die Temperaturen, die gingen nachts nicht unter 35 bis 40 Grad. Und alle anderen Deutschen im Team mussten deshalb im Hotel übernachten. Die Tagestemperaturen gingen bis auf 46 Grad. Verstandestechnisch, ich war ja mit meinem deutschen Kopf dort, wusste ich, dass man sich eigentlich dort nicht wohlfühlen kann. Aber mir fehlte es an nichts und ich konnte dort bleiben und schlafen. Und ich träumte schon dort, wie ich meine Wohnung darin einrichten könnte, obwohl ich eigentlich nach dem Aufwachen nicht weiß, was ich denn nachts träume. Und auch nach Kenia war da ab und wann nachts dieser ähnliche Traum und tags der Gedanke im Kinderheim Good Hope. Während dieses ersten Einsatzes lernte ich unter anderem Martin und Elfriede Mischnick von Diguna in Kenia kennen. Martin arbeitet schon Jahrzehnte in der Mission in Kenia und hat Diguna, die gute Nachricht für Afrika, entscheidend mit aufgebaut. Er meinte immer wieder, ich sei hier richtig. Er würde mich hier in Kenia sehen. Ich käme bestimmt wieder, da sei er sich sicher. Etwas später dann, das Hin- und Herfliegen könnte ich mir eigentlich auch sparen. Und beim Abschied sagte er sinngemäß, ich könne gleich hier bleiben. Das war mir zu viel, das war mir einfach auch vielleicht nur ein Stück zu direkt. Und deswegen habe ich so ein Stück Abstand von Martin genommen. Denn zu Hause in Deutschland habe ich beim Blauen Kreuz gearbeitet. Ich durfte das Streetwork-Projekt Zwönitz aufbauen und leiten. Und diese Anstellung war für mich Berufung. Fast 10 Jahre war es mir erlaubt, mit dem Kostbarsten zu arbeiten, was die Welt zu bieten hat. Mit Menschen. Mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Eltern, mit Lehrern. Und es war eine echte Herzensarbeit. Man kann auch sagen, es war so ein bisschen mein Baby. Und ich konnte immer klar sagen, dass ich genau dort, genau das tun soll. Im Sommer 2012 im Gebetskreis für die Stadt Zwönitz konnte ich das plötzlich nicht mehr. Das merkte niemand. Aber ich. Und da begann ein langer, ein unruhiger, ein ungewisser und echt unangenehmer Prozess. Denn erst 1,5 Jahre später, im März 2014, als ich auf dem Nachhauseweg betete, bitte nimm mir doch nicht diese Arbeit, du weißt, wie gern ich sie tue und mit welchem Herzen. Erst in diesem Gebet war plötzlich ein Satz ganz greifbar da. Diese Arbeit will ich dir gar nicht nehmen, nur nicht mehr dort. Ich wusste plötzlich ganz klar, dass ich hier nicht mehr dienen soll. Und habe bizarrerweise sogar um Kündigung gebeten, obwohl ich nichts Neues in Aussicht hatte. Und ich habe diese Herzensarbeit schweren Herzens losgelassen. Ich habe mich von zu Hause verabschiedet, um nun mit Gott dieses Entwicklungshilfehühnchen zu rupfen. Ich bin durch Nordspanien auf den Jakobsweg gegangen. Denn da war ich weit weg von der Stadt, wo mich mittlerweile fast jeder kannte, weg von der Familie und auch weg von Freunden. Ich brauchte die Zeit nur mit Gott, mit ihm allein. Ich wollte zudem wissen, ob ich es schaffe, in einer anderen Kultur ohne Sprachkenntnisse allein durchzukommen und ob ich die zu erwartenden Krisen, Hürden und Nöte nur mit ihm durchstehen kann. Wenn man es ganz salopp sagen will, könnte man sagen, das Hühnchen hat Gott für mich gerupft. Gott hatte sich mir auf dem Weg in seiner Allmacht, in seiner Größe und in seiner Fürsorge so sehr und zunehmend gezeigt, dass es mir zu viel wurde, dass er mir zu viel wurde, zu heilig und zu groß. Und ich wurde immer winziger und beschämter. Gott hat mich eindrücklich gelehrt, wer er ist, dass er alles kann und dass ich vor allen Dingen ihm wirklich vertrauen kann. Ich musste erkennen, dass Weglaufen und Verdrängen keinen Sinn macht und vor allen Dingen, dass ich es nicht mehr kann. Ich war nun bereit, alles aufzugeben und zu gehen. Und das habe ich ihm unter Tränen versprochen an einer, ja, ganz hässlichen Stelle vom Jakobsweg. Das war an der Schnellstraße nach der Großstadt Lyon. Die Wegweise war nun schon gefühlt. An der Stelle, kleiner Einschub, Jakobsweg, bitte geht nicht auf den Jakobsweg oder schickt niemand auf den Jakobsweg, wenn ihr nicht sattelfest Christ seid oder derjenige nicht sattelfest Christ ist. Ist mittlerweile sehr, nicht nur sehr touristisch, sondern auch extrem esoterisch und okkult teilweise schon und kann ich nicht unbedingt jedem empfehlen. Aber deshalb war ich ja nicht dort. Die Wegweiser waren schon gefühlt nicht mehr nur für einen Weg, sondern in ihrer Intensität eher wie so eine Autobahn Richtung Kenia. Und wieso und weshalb immer nur Kenia, Kenia, Kenia? Ich weiß es nicht. Also ich persönlich, die Lydia, die hätte sich ein anderes Land rausgesucht. Ganz, ganz sicher. Ja, meine ersten Schritte Richtung Kenia. Naja, und da musste ich mich auch sehr überwinden. Das war der Weg in den Harz zu Dr. Klaus Richter wegen diesem Kinderheim Good Hope, was mir ja nicht mehr aus dem Kopf ging. Seine Antwort war erleichternd. Das kann es zumindest jetzt nicht sein. Ich würde wahrscheinlich keine Woche am Leben bleiben. Die Sicherheitslage lässt es zurzeit nicht zu. Puh. Das war eine angenehme Antwort. Es gab nur ein einziges Problem. Ich kam nicht zur Ruhe. Ich wurde nur ruhig, wenn ich dem Ganzen weiter nachging. Die allererste der 3 Anlaufstellen, die mir Klaus Richter mitgegeben hat, die schob ich erstmal beiseite, denn es war Martin Mischnick von Diguna. Ich ging also den beiden anderen nach. Ich kurfte im Internet, ich telefonierte. Und es ergab sich wirklich Wundersames, wirklich Obskures und tatsächlich Unglaubliches. Doch dann trieb es mich mindestens 1-2 Wochen, Martin Mischnick eine E-Mail schreiben zu müssen. Aber ich verweigerte mich innerlich. Ich steigerte stattdessen überall anders hin meine Bemühungen. Doch am 2. Advent 2015 hatte dieses innere Drängen seinen Höhepunkt. Obwohl ich eine superschöne Einladung hatte und mich riesig darauf freute. Aber auch das half nichts. Ich gab auf und ich setzte mich widerwillig an den Laptop. Erstmal nur anfangen, das war mein einziger Trost. Und dann blieb ich sitzen. Denn Buchstabe für Buchstabe wurde ich ruhiger und ruhiger und dann sogar froh. Zum allerersten Mal schrieb ich alles auf und mir wurde etwas Entscheidendes bewusst. Eine Beterin stellte mir weit zuvor mal die Frage, Lydia, du hast so ein Herz für Jesus, Und ohne ihn gehst du nicht, sagst du. Und du möchtest, dass die Kinder Jesus kennenlernen. Vielleicht geht's bei dir gar nicht um christliche Entwicklungshilfe, sondern um Mission. Meine Antwort damals war, nee, so heilig bin ich dann doch nicht. Erst jetzt beim Schreiben der E-Mail an Martin, bei dem Satz, Kinder von der Müllkippe und Slums zu holen und ihnen ein Zuhause zu geben, ein Kinderheim, wo sie Jesu Liebe empfängt und nie wieder loslässt. Erst jetzt hatte ich für mich wirklich begriffen, nicht christliche Entwicklungshilfe, sondern Mission, Missionare. Michniks antworteten direkt und schrieben mir von Flora, einer Kenianerin, die begonnen hatte, ein Kinderheim aufzubauen. Aber Flora hatte nur eine Hütte ohne Wasser und ohne Strom. Und meine Schlussfolgerung war deshalb, das kann es nicht sein, vielleicht aber einfach auch, das darf es nicht sein. Weiter war also meine Frage, wo denn in Kenia? Wo ist mein Platz in Kenia? Ja, und unabhängig voneinander wurde mir verschiedenerseits von Brüdern und Schwestern geraten, wenn du wissen willst, wo dich Gott in Kenia haben will, wirst du nach Kenia gehen müssen, flieg einfach runter, Gott wird dir zeigen, wo dein Platz ist. Meine Reaktion diesmal war, ja klar, mal runterfliegen als Tourist an die Küste, an den Strand, ein bisschen schön Urlaub machen. Das geht ohne Probleme. Aber ins Land nie und nimmer. Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Das erste ist die Infrastruktur. Mit meiner Ortskenntnis bzw. ohne Ortskenntnis keine Chance durchs Land. Es gibt keinen Busfahrplan, es gibt keinen Zugfahrplan, es gibt noch nicht mal ein Straßenverzeichnis. Es macht doch keinen Sinn, das Straßenverzeichnis, weil viele Wege sind Offroad. Und wenn es da einmal regnet und in Kenia jetzt dann richtig runter, dann sind die Wege weg und dann gibt es am nächsten Tag neue Wege. Oder in Nairobi, du kannst durch den Straßenverkehr fahren und du brauchst vielleicht 2 Stunden durch die Stadt. Es kann aber sein, dass du halt 3 Stunden später 3 Tage brauchst durch die Stadt oder 2 Tage. Und selbst derjenige, der in Nairobi wohnt, weiß nie, wann was der Fall ist. Ja, vielleicht zur Erklärung, so kann Nairobi Stadt aussehen. Züge entgleisen regelmäßig und wann die weiterfahren, das weiß niemand. Es ist auf alle Fälle sehr staubig. Was es zur Folge hat, ist, dass man oft wenig sieht. Und wenn man sich dann überlegt, dass ja nachts der Staub nicht weg ist, wenn man da fährt, und der Staub in alle Ritzen zieht, das heißt in die Glühbirnen, um die Glühbirnen, auf die Front von den Scheinwerferverblendungen drauf sich legt, dann noch extra der Staub kommt, dann weiß man, dass man ohne Laterne, gibt es ja eh nicht draußen, also Straßenbeleuchtung, weiß man, dass man eigentlich das Licht gar nicht anmachen braucht, weil man sieht ja eh nichts. Man fährt quasi wirklich wie blind. Das hier oben habe ich mal aufgenommen, wo ich praktisch nachts einmal mitgefahren bin. Ist besser als Bungee-Jumping, habe ich schon mal gemacht. Und ich habe nie richtig gewusst, was der Fahrer tut. Man sieht ja nur was, weil ich mit einem straffen Blitz fotografiert habe. Ich habe eine größere Kamera mitgehabt. Man hat nicht gesehen. Er hat irgendwas gebrabbelt. Und ich dachte immer, der schläft weg. Und dann ist er immer noch links und noch rechts so weg. Und ich dachte immer, der schläft jeden Moment ein. Und hatte ein bisschen Sorge. Vielleicht könnte jemand anders den mal so ein bisschen antippen. Und habe ich gefragt, Mensch, ich glaube, der Fahrer schläft direkt ein oder so. Nee, der ist hochkonzentriert. Wir müssen alle ruhig sein. Der zählt. Nicht wie, der zählt. Ja, der guckt aufs Tacho, wie schnell wir fahren und zählt und weiß genau, bei welcher Zahl er nach links oder nach rechts ausweichen muss, wann denn das Schlagloch kommt. Vor einem halben Jahr habe ich gelesen, dass Kenia wohl die gefährlichsten Straßenverhältnisse mit hat weltweit. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum.
Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie unsere Sendung eingeschaltet haben. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, in 7 Tagen. Zur gleichen Zeit hier bei DWG Radio. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme und gesegnete Zeit. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
Mikros Dynamis. Eine kleine Kraft.